Okay, ihr dürft gerne wieder eure Plätze finden. Und dann darf ich Günther und Astrid nach vorne bitten für unsere zweite Adventslesung.
Uns aus Gottes Wort, Römer Kapitel 5. Ja, und es ist schwierig, wo soll man das Ende setzen? Wir haben uns entschieden, die ersten 8 Verse zu lesen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Amen.
Wunderbare Erinnerung heute Morgen an das Evangelium, in dem wir gemeinsam versammelt sind. Und so bitte ich euch, gemeinsam aufzustehen. Denn wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns gemeinsam mit Psalm 124 bekennen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und Gott ruft uns aus seinem Wort, aus 1. Petrus 1, Vers 3, in seinem Gottesdienst, und ich bitte euch, in dem Fettgedruckten gemeinsam mit mir zu antworten. Dort heißt es: Preist den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn nach seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Amen. Lasst uns darauf Antwort geben mit unserem ersten Lied. Kommt, preist und lobet unseren Gott in euren blauen Liederbüchern. Lied Nummer 81. Kommt, preist und lobet unseren Gott. Und dafür wollen wir stehen bleiben. Thank you.
Gott hilft, Gott nimmt uns an als Kind. Nur zum Lob deiner Gnade, nur zum Lob deiner Herrlichkeit. Du schenkst uns deine Gnade, erlöst uns für alle Zeit. Und preist und lobet unseren Gott, der seinen Sohn uns gab. Er nahm hinweg die ganze Schuld, als er am Kreuz dort starb. Was Gott von Anfang an bestimmt, macht er nun offenbar. Dass Christus ist der Herr der Welt, der Gottes Plan erfüllt. Nur zum Lob deiner Gnade, nur zum Lob deiner Herrlichkeit. Du schenkst uns deine Gnade, erlöst uns für alle Zeit. Komm, preist und lobet unseren Gott, denn er gab uns sein Wort. Wir wollen darauf fest vertrauen, im Glauben immer fort. Gott hält uns fest durch seinen Geist, wir sind sein Eigentum. Jetzt hier und bis in Ewigkeit, nur ihm gebührt der Ruhm. Nur zum Lob deiner Gnade, nur zum Lob deiner Herrlichkeit. Du schenkst uns deine Gnade, erlöst uns für alle Zeit.
Lasst uns gemeinsam beten. Gott, unser Vater, zum Lob deiner Größe, zum Lob deiner Herrlichkeit und zum Lob deiner Weisheit und Macht und Stärke hast du alle Dinge geschaffen und wirkst alle Dinge. Du hast dieses Weltall, in dem wir leben, diesen Planeten, auf dem wir existieren und unser Land, in dem wir sind, unsere Familie, in die wir hineingeboren sind, und den Ort, an dem wir uns gemeinsam heute versammeln dürfen, an diesem zweiten Advent 2025. All das hast du geschaffen und geplant und bestimmt zum Lob deiner Herrlichkeit. Aus dir und von dir und durch dich und zu dir hin sind alle Dinge. Und nicht nur das, Herr, du hast uns erlöst zum Lob deiner Gnade. Und es ist Gnade, durch die wir kommen. Nicht das, worauf wir Anspruch erheben können, nicht das, was wir geltend machen können durch unsere Rechte oder durch unsere Leistung, unseren Verdienst, sondern was wir empfangen als ein freies Geschenk. Und wir danken dir, dass deine Gnade einen Namen hat in unserem Herrn Jesus Christus, dass er es ist, in dem du dich offenbart hast, dass du ein Gott bist, der geredet hat und noch immer redet durch sein Wort. Und der es lebendig macht durch den Geist und zu uns spricht, auch an diesem Morgen. Und wo wir heute Morgen gerufen sind, dich anzubeten und dich zu loben und zu preisen, bitten wir dich, Herr, gib uns dafür deine Hilfe. Denn wir bekennen, wir können es nicht tun, ohne dass du uns deinen Beistand leistest, ohne dass du uns dazu ermunterst, ohne dass du uns dazu den Blick zu dir gibst, zu dem, was unsichtbar ist. Weg von all den Dingen, die uns täglich beschäftigen, weg von all den Dingen, die uns manchmal auch so an dieser Welt kleben lassen, dass du uns durch deinen Geist aufblicken lässt zu Christus, dem der auferstanden ist und der lebendig ist und hier ist durch sein Wort und später auch in seinem Mahl. So beten wir nun, Herr, hilf uns, dich zu loben und zu preisen mit all den Elementen unseres Gottesdienstes und dass wir dir Antwort geben mit unserem dankbaren Herzen. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft gerne stehen bleiben zu unserer Schriftlesung. Die Schriftlesung heute werden wir gemeinsam lesen. Es kommt auch aus Psalm 132 und nimmt Bezug auf die Predigt, die Verkündigung an Maria über Jesu Geburt
Und da wird auch explizit erwähnt, dass Jesu ein Nachkomme Davids ist, der sich auf den Thron Davids setzen wird. Und diesen Psalm nimmt Bezug auf David, den König, aber auch auf Gott, der durch seine Bundeslade mitten unter seinem Volk wohnt und dass diese Bundeslade seinen Ruheplatz hat in Jerusalem. Und es erinnert uns auch daran, Gott mitten unter uns, mitten unter seinem Volk, damals in dieser Bundeslade, jetzt auch mitten unter uns in Jesus Christus, in Immanuel. Ich bitte euch dann in Abwechslung mit mir zu lesen, Psalm 132, bitte lest dann den fett gedruckten Text. Ein Wallfahrtslied, rechne Herr, dem David alle seine Mühsal an.
Der dem Herrn schwor, ein Gelübde tat dem mächtigen Jakobs.
Ich will das Zelt meines Hauses nicht betreten, ich will das Lager meines Bettes nicht besteigen, ich will meinen Augen keinen Schlaf gestatten, keinen Schlummer meinen Augenlidern,
bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den starken Jakobs.
Siehe, wir hören von ihr in Ephrata. Wir fanden sie in dem Gebiete Jaas. Lasst uns einziehen in seine Wohnungen, niederfallen vor dem Schemel seiner Füße.
Erhebe dich, Herr, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Deine Priester sollen sich bekleiden mit Gerechtigkeit und deine Getreuen sollen jubeln.
Wegen Davids, deines Knechtes, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten.
Der Herr hat David einen Treueeid geschworen. Er wird nicht davon abweichen.
Von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Wenn deine Söhne meinen Bund und meine Zeugnisse bewahren, die ich sie lehren werde, so sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem Thron sitzen.
Denn der Herr hat Zion erwählt, hat an ihn gekehrt zu seiner Wohnstätte.
Dies ist meine Ruhestadt für immer. Hier will ich wohnen, denn ich habe ihn begehrt.
Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen.
Seine Priester will ich bekleiden mit Heil, seine Getreuen sollen laut jubeln.
Dort will ich das Horn Davids wachsen lassen, habe ich ein Licht zugerichtet meinem Gesalbten.
Seine Feinde will ich bekleiden mit Schande, aber auf ihm wird seine Krone glänzen.
Amen. Ihr dürft euch gerne noch einmal hinsetzen. Wir wollen nun Gott von unseren Gaben geben und in dankbarem Herzen auf seine Gnade antworten. Und während wir die Kollekte einsammeln, wollen wir gemeinsam das nächste Lied singen. Ihr findet es in den roten Gesangbüchern, die ihr hoffentlich zugriffsbereit habt. Und zwar ist es Lied Nummer 13. Und wir werden zuerst sitzen bleiben und ich rufe uns dann nach einer gewissen Zeit, wenn die Kollekte rumgegangen ist, dazu aufzustehen. Lasst uns gemeinsam Gott von unseren Gaben geben und ihm singen. Lied Nummer 13. Aufstehen.
Hosanna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk, verkünde nun dein Heer.
Vater, du bist unser Vater und wir danken dir, dass du dich über uns, deine Kinder, erbarmst, wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, Herr. Du weißt, ja, genauso wie ein Vater sein Kind Gutes gibt, weißt du, Herr, uns auch Gutes zu geben. Du gibst uns deinen Geist, du hast uns deinen Sohn, Jesus Christus, geschenkt. Wir beten, Herr, dass dein Name verherrlicht wird. Herr, dass auf dieser Erde, dass die Menschen deine Wege erkennen. Herr, dass Menschen von allen Nationen dein Heil, die Errettung in Jesus Christus erkennen und erfahren. Wir beten, dass die Wahrheiten über Jesus Christus gerade in dieser Adventszeit, in einer Zeit, wo auf ungewöhnliche Weise in unserer westlichen Kultur plötzlich Lieder und Symbole und Bilder auftauchen, die auf dich, Jesus Christus, so deutlich hinweisen. Wir beten, dass Menschen nicht an diese Lieder und Texte und Bilder einfach vorbeigehen, ohne darüber nachzudenken, sondern dass es ein Aufruf wird, an dich zu glauben, der für uns gekommen bist, Herr. Wir beten, dass die Menschen, die in der Finsternis wohnen, dass du, ja, Menschen, die von Sünde und Sucht und Selbst und Gier und Neid und Bosheit gefangen sind. Herr, brich du, Herr Jesus Christus, diese Banden, brich du diese Ketten. Herr, brich die Macht des Satans über unsere Welt durch die Kraft des Evangeliums. Wir beten, dass die Verkündigung über Herr Jesus, über deine Menschwerdung, über deine Erniedrigung, dass du geboren bist in Bethlehem, dass du gelebt hast als armer Mensch, dass es unser Leben wirklich verändert. Wir beten, Herr, segne die Bemühungen von gestern und auch in den kommenden Tagen und Wochen, Kalender zu verteilen, ins Gespräch zu kommen mit anderen über das Evangelium, Menschen in den Gottesdienst einzuladen. Wir beten, dass diese Bemühungen nicht ohne Frucht leer bleiben, sondern dass sie große und viele Früchte tragen zu deiner Ehre. Herr, wir beten für unsere Welt, wo Krieg und Not und Gewalt so weit verbreitet sind. Auch Feindseligkeit gegen dein Volk, gegen Christen, die verfolgt werden in vielen Ländern. Wir denken besonders an Christen in Nigeria, wo zig oder gar Hunderttausende in den vergangenen Jahren umgebracht wurden, grausam getötet wurden, um deines Namens willen. Wir beten, dass die Zurückgebliebenen mutig sind, dass sie trotzdem treu bleiben in ihrem Glauben, in ihrer Nachfolge zu dir. Wir beten aber auch, dass du sie beschützt, Herr, dass Maßnahmen ergriffen werden, um sie zu schützen und zu bewahren vor Ungerechtigkeit und Gewalt. Wir beten für unser Land, Herr, du siehst auch, wo wirtschaftliche Not entsteht, wo soziale Unruhen sind, auch zerstörerische Ideologien, die uns von links und von rechts angreifen. Wir beten, Herr, dass du auch hier eingreifst, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Ruhe herrscht, wo Ordnung herrscht, wo wir das haben, was wir für unser tägliches Leben brauchen. Wir beten für unsere Gemeinde. Schenke du Leiter, schenke Weisheit, schenke Ressourcen, schenke Arbeiter für die reiche Ernte, dass sie eingebracht wird, dass wir das Evangelium weitertragen. Wir beten auch gerade für den geplanten Mitgliedschaftskurs, der im Januar stattfinden soll. Herr, für Menschen, die regelmäßig zu unserem Gottesdienst kommen, dass da Interesse ist, Herr, dass es eine Gelegenheit ist, ja, das, was wir glauben, besser zu verstehen, eine Gelegenheit, integriert zu werden in diesen Leib hier vor Ort, in deine Gemeinde. Wir beten, dass du unsere Familien bewahrst. Wir denken an unsere Kinder, wir denken aber auch besonders an Ehen. Herr, der Feind möchte auch hier uns zu Fall bringen und zerstören. Und wir beten, dass du ihn bedrohst und zurückweist, dass wir geschützt werden vor den Angriffen. Herr, hilfe du uns, dass wir als Männer und Frauen in unseren Ehen, dass wir zu deiner Ehre unsere Beziehungen auch nach deinem Wort ausrichten und führen. Wir beten für Studenten und für Schüler, die in der Schule oder im Studium gerade in dieser Zeit viel zu tun haben, viele Arbeiten zu lernen. Gib du Kraft, schenk du Mut, schenk du Gelingen. Bereite du diese jungen Menschen auf ihre künftige Arbeitswege vor, ja, dass sie ausgerüstet werden mit dem Wissen, das sie brauchen. Wir beten auch für diejenigen, die vielleicht in der Arbeit in einer Neuphase oder Orientierungsphase sind, gerade wo es besonders herausfordernd ist und anstrengend, wo man manchmal auch Überstunden arbeitet oder am Wochenende auch am Schreibtisch oder in der Arbeit sein muss. Wir bitten, schenke du auch hier Kraft. Herr, wir bitten für deine Gnade, besonders für die, die gerade durch schwierige Prüfungen gehen. Du siehst die Nöte einzelner Personen, teilweise sehr tiefe Nöte. Wir beten, dass du diesen Menschen mit deiner Gnade und mit deiner Trost begegnest, Herr. Dass du Trost schenkst, wo Traurigkeit den Alltag bestimmt. Wir beten, Herr, dass du uns bewahrst, Herr, dass die Sorgen dieser Zeit, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach weltlichen Dingen uns nicht ersticken, unser Hunger nach deinem Wort nicht ersticken, Herr, dass wir Frucht tragen in dieser Welt. Wir bringen unsere Fürbitten zu dir, Herr, um Jesu Christi willen. Herr, wegen deiner Barmherzigkeit, höre uns, vergib uns. Herr, handle, zögere nicht, damit du verherrlicht wirst, Herr. Wir beten, dass dein Name die Ehre bekommt und wir bitten alle diese Dinge in dem Namen Jesu Christi, unserem Herrn. Amen. Amen.
Wollen wir noch einmal aufstehen gemeinsam für unser nächstes Lied in Vorbereitung auf die Predigt. Ihr dürft gerne nochmal eure blauen Liederbücher nehmen und zu dem Lied gehen. Jauchzet ihr Himmel, Lied Nummer 72.
Treuer Immanuel, werd auch immer.
Predigttextes aus dem Lukas-Evangelium für all jene, die keine Bibel zur Hand haben. Ich will nur noch mal euch daran erinnern, wir haben Bibeln ausgelegt im Eingangsbereich. Nehmt sie euch gerne, falls ihr eine Bibel braucht. Wir sind wieder im Lukas-Evangelium Kapitel 1. Wir lesen gemeinsam Verse 26 bis 38. Hört nun Gottes Wort. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Amen. Soweit aus Gottes Wort. Setzt euch gerne wieder hin. Lasst uns zum Anfang noch einmal vor Gott kommen. Gott, unser Vater, wir danken dir für dein ewig währendes, lebendiges Wort. Und nun, wo wir es gehört haben und es gemeinsam in der Predigt hören wollen, möchten wir dich bitten, dass du uns bewahrst vor Ablenkung, dass du uns konzentrierst und uns fokussierst, deine Stimme zu hören. Wir beten, dass du in unsere Herzen hineindringst mit deiner Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Egal, wie genau du Weihnachten dieses Jahr feiern wirst oder es generell gerne feierst, nach deiner Gewohnheit, ob groß oder klein, vielleicht nur ein bisschen oder vielleicht auch überhaupt nicht, wie wir es eben auch schon von Charles haben angedeutet, gehört, wer in Deutschland oder irgendwo in der restlichen Welt aufwächst, wird beim Stichwort Weihnachten mit größter Wahrscheinlichkeit folgende Assoziationen haben: Besinnlichkeit, Wärme, Gemeinschaft, Familie, Gutes und viel Essen, Frieden, Gemütlichkeit, schöne Beleuchtungen, kunstvolle Gestaltungen auf der Straße und auf den Weihnachtsmärkten, Dekoration zu Hause und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich habe euch hineingenommen in all die gängigen Assoziationen, die wir haben, wenn wir an diese Weihnachtszeit denken. Aber dann kann es auch sein, dass jemand sehr schnell Einspruch erhebt, wenn ich solche Assoziationen euch in Erinnerung rufe, denn wir hören doch oft, dass gerade diese wunderschönen Dinge, die ich genannt habe, leicht darüber hinwegtäuschen, dass vieles davon eben gerade in dieser Weihnachtszeit nicht die Realität ist für viele. Wir hören immer wieder, dass es eine Zeit besonderer Einsamkeit ist für manche Menschen. Und dann für die, die vielleicht nicht alleine sind, sondern es im Kreis der Familie feiern, wissen wir auch, dass es oft schmerzhaft ist zu erfahren, dass gerade die Weihnachtszeit so viele Konflikte in Erinnerung ruft und es vielleicht somit zur enttäuschendsten Zeit in unserem Jahr werden kann. Aber trotz all dieser tragischen Ausnahmen, und hoffentlich ist es nicht die Realität für dich, trotz all dieser tragischen Ausnahmen erinnern uns all diese positiven Assoziationen, die wir dennoch haben, wenn wir an Weihnachten denken, an den Idealzustand, so wie es sein sollte. Vielleicht ist Weihnachten für den einen oder anderen von uns eben nicht dieses besinnliche und warme und gemütliche Fest, das friedevoll und liebevoll auf uns wirkt. Aber wie dem auch sei, wir alle finden daran eine Vorstellung, wonach wir uns zutiefst als Menschen sehnen. Wir sind es, wie gesagt, gewohnt, dieser Tage überall um uns herum Zeichen und Erinnerungsmarken an diese Weihnachtszeit zu sehen. Und dennoch finden wir darin selten den Kernpunkt und das wirkliche Herz von Weihnachten ganz konkret vermittelt. Auch wenn wir diese Erinnerung haben, das eigentliche Herz, worum es an Weihnachten geht, bleibt oftmals zurück. Unsere kulturellen Bräuche können wunderbar sein und um ganz ehrlich zu sein, viele davon gefallen mir persönlich sehr gut und ich genieße sie sehr, sicherlich auch du. Aber es täuscht uns leicht darüber hinweg, dass Weihnachten nicht mit uns, nicht mit unserer Tradition, nicht mit unseren Gewohnheiten beginnt, sondern mit Gott, mit dem, was er tut. Weihnachten dreht sich um Gott und das, was er tut. Und weil, um es mal mit dem Titel eines Buches zu sagen, Gott immer besser ist, als wir es uns vorstellen können, will ich euch heute 4 Gründe zeigen, warum Weihnachten noch besser ist, als du denkst. Egal, wie schön du dir Weihnachten ausmalst, es ist noch besser, als du denkst, als wir denken. An Weihnachten denken wir an all die Dinge, die wir uns als Menschen wünschen, nach denen wir uns sehnen und von denen wir wissen, dass sie gut sind. Friede, Freude, Gemeinschaft, Familie. Aber wenn wir auf Gott selbst schauen, von dem Weihnachten ausgeht und um den sich Weihnachten dreht, sehen wir, dass egal wie schön wir uns Weihnachten ausmalen, es doch noch besser ist. Also hier 4 Gründe aus diesem Text, warum Weihnachten noch besser ist, als du es denkst. Weihnachten erstens handelt von einem einzigartigen Ereignis. Ein einzigartiges Ereignis. Wenn du letzten Sonntag schon hier warst oder vielleicht den ersten Teil von Lukas 1 schon gelesen hast, dann wirst du sehen, wo du jetzt auf diesen zweiten Teil des Kapitels schaust, dass dieser heutige Abschnitt sehr offensichtliche Parallelen zu diesem ersten Teil aufweist. Im ersten Teil trifft der Engel Gabriel auf Zacharias und kündigt die Geburt Johannes des Täufers an. Und hier trifft derselbe Engel Gabriel auf Maria und kündigt ihr die Geburt Jesu an. Also es gibt hier viele Parallelen, die sehr offensichtlich sind. Aber es ist auch unübersehbar, worin der entscheidende Unterschied besteht. Wir haben bei Elisabeth gesehen, der Mutter von Johannes dem Täufer, sie war in Tagen weit fortgeschritten, wie es heißt. Sie war unfruchtbar, menschlich unmöglich, dass hier noch Hoffnung ist auf ein Kind. Und als ihr Mann hört, dass er einen Sohn bekommen soll, wie reagiert er? Er erinnert den Engel daran, meine Frau ist alt, ich bin alt, wie soll das gehen? Menschlich unmöglich. Doch Gott öffnet der Elisabeth dann den Mutterleib, das ist das Wunder, das wir dort sehen und ein Wunder, das uns natürlich eben auch an diese alttestamentlichen Vorbilder erinnert. Aber Maria, der wir hier begegnen, ist eine verlobte Jungfrau. Verlobung, müssen wir sagen, wie es hier in unserer Übersetzung vermutlich sehr passend wiedergegeben ist, Verlobung in diesem Kontext bedeutete mehr als in unserer Kultur. Verlobung in unserem Sinne ist relativ, rechtlich gesehen, relativ wenig bindend, aber in diesem Kontext war eine Verlobung ein bindender, vorehelicher Vertrag, der also rechtlich gesehen der Ehe in nichts nachstand. Also es war eine rechtliche Dimension zu dieser Verlobung vorhanden, die wir nicht kennen. Und dennoch, auch wenn es schon eine rechtliche Komponente gab, lebte das Paar noch nicht zusammen und entsprechend gab es auch keine sexuelle Intimität, aus der eben eine Schwangerschaft, wie wir alle es wissen, hätte hervorgehen können. Und deswegen sagt Maria zu dem Engel, logisch, wie soll dies zugehen? Ich bin eine Jungfrau, ich weiß von keinem Mann, sagt sie, und das ist nicht, wie wir es sagen würden. Es klingt doch sehr verschleiert. Wissen hier bedeutet, wie ihr sicherlich wisst, mehr als nur jemanden zu kennen, im Sinne von, ich kenne diesen und jenen Mann, im Sinne von Bekanntheit. Es trägt vielmehr eben diese hebräische Bedeutung. Jemanden erkennen bedeutet ganz schön viel in der hebräischen Bibel. Es bedeutet eben intimer sexueller Austausch. Die Erkenntnis zwischen Mann und Frau in der Ehe, das bedeutet erkennen. Und hier nur am Rande bemerkt, finden wir einen guten kleinen Hinweis darauf, in welchem Kontext die Bibel Sex versteht. Man hört manchmal, und ich glaube, es ist sehr üblich, vielleicht auch von Christen, das Argument oder von solchen, die sagen, sie würden sich dem christlichen Glauben anschließen. Man hört manchmal dieses Argument, dass der Verzicht auf Sex vor der Ehe nicht nötig sei, wenn man sich doch wirklich liebt. Wenn man sich doch wirklich liebt oder wenn man sogar weiß, man wird eines Tages heiraten, dann komme es schließlich nicht darauf an, ob es nun ein rechtliches Arrangement gibt, die Ehe, in der man steht. Die Liebe ist es doch, auf die es ankommt. Was soll da ein Blatt Papier, wie es manchmal vielleicht schroff gesagt wird, also der Vertrag, den wir Ehe nennen, dieser Beziehungsvertrag, den wir Ehe nennen, was soll ein solches Blatt Papier daran ändern? Aber nach der biblischen Logik macht sexuelle Gemeinschaft ohne eine geschützte und durch bindende Versprechen gemachte und versiegelte Gemeinschaft keinen Sinn. Lass mich das nochmal sagen. Nach der biblischen Logik macht sexuelle Gemeinschaft zwischen Mann und Frau ohne eine gesetzlich bindende, ohne ein gesetzlich bindendes Versprechen und eine Gemeinschaft, die durch solche Versprechen versiegelt ist, keinen Sinn. Das heißt, die engste Intimität, die es zwischen zwei Menschen geben kann, die engste Intimität zwischen Mann und Frau braucht einen besonderen Rahmen, der dieser Gemeinschaft, dieser Intimität vorausgeht. Das ist die biblische Logik. Und diesen Rahmen hat Gott uns mit der Ehe und nur mit der Ehe geschenkt. Okay, das ist nicht der Hauptpunkt dieses Textes, aber ein wichtiger Kommentar hier nur am Rande. Also, um zurück zu Maria zu kommen, sie wird vermutlich keine promovierte Biologin sein, aber auch dann stellt sich ihr doch die Frage, wie soll ich ein Kind in meinem Leib empfangen ohne einen Mann? Das ist offensichtlich. Und dann antwortet der Engel hier in Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und diese Antwort des Engels ist, wie ihr vielleicht schon erahnt, eine von eigentlich nur zwei expliziten Aussagen, die Bibel macht, über das, was wir Jungfrauengeburt nennen. Wenn wir, wie wir es sehr oft in unserem Gottesdienst tun, das apostolische Glaubensbekenntnis zusammen sprechen, sagen wir unter anderem jedes Mal, ich glaube an Jesus Christus, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Es ist euch vertraut. Und es ist in der Tat ein einzigartiges Ereignis. Das muss ich hier nicht groß argumentieren. Es ist eine einzigartige Geburt, in der Gott selbst auf uns unergründliche Weise in das natürliche Geschehen eingreift. Ist es ein Geheimnis? Absolut, es ist ein Geheimnis. Aber das bedeutet nicht, dass wir gar nichts darüber sagen können. Die Bibel gibt uns etwas dafür, darüber an die Hand. Lasst uns also ganz kurz darauf schauen, was wir über dieses Ereignis hier lernen. Wir sehen hier zuerst, wer initiiert das Ganze? Es ist der Heilige Geist oder auch Kraft des Höchsten. Im Alten Testament finden wir immer wieder einzelne Verweise auf den Heiligen Geist. Und als wen lernen wir den Heiligen Geist kennen? Als den lebensspendenden Geist Gottes, der der Leben erzeugt, Leben schafft. Zum Beispiel im Psalm 104, wo es heißt, du, also Gott, sendest deinen Lebenshauch, Hauch, dasselbe Wort für Geist, du sendest deinen Lebenshauch aus und sie werden geschaffen. Es ist also der Geist Gottes, der Leben schenkt, der ganz allgemein Leben schenkt und besonders in diesem einzigartigen Ereignis, der Leben schenkt und erzeugt. Zweitens lesen wir hier davon, dass der Geist Maria überschatten wird. Das ist ein interessantes Wort und dieses Wort spielt auf das Alte Testament an, wo es Gottes Präsenz, Gottes Gegenwart war, die über dem Heiligtum, das Heiligtum sozusagen überschattet hat. Es ist eine besondere Gegenwart, Gott ist überall gegenwärtig, aber er macht sich immer wieder besonders gegenwärtig seinem Volk, und zwar im Heiligtum, im Alten Testament. Und das bedeutet es, ganz kurzum, Gott wird es durch seinen Geist bewirken, das können wir sagen. Es ist etwas, das er initiiert, ohne Hilfe und Zutun von Menschen oder dem natürlichen Lauf der Dinge. Und warum ist es wichtig? Warum ist es so wichtig? In Vers 35 lesen wir weiter, das Heilige, das geboren werden wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Also der Engel nennt Jesus den Heiligen. Und damit ist Jesus genau das, was du und ich nicht sind. In anderen Worten, Jesus ist frei von Sünde. Das Neue Testament erinnert uns immer wieder daran, was unterscheidet uns von Jesus? Wir sind Sünder, wir sind getrennt von Gott von Anfang an. Jesus ist von der Sünde ausgeschlossen. Das unterscheidet Jesus von dir und mir. Und zugleich, und hier kommt das große Wunder, zugleich ist Jesus nicht nur radikal von uns unterschieden, dadurch, dass er kein Sünder ist und von jeder Schuld ausgeschlossen ist. Er ist zur gleichen Zeit auch wie wir. Er ist da auch wirklich wahrhaftiger Mensch. Er kommt in diese Welt, wie wir in diese Welt kommen. Und weil Jesus so anders ist als wir und doch so gleich ist wie wir, gerade deswegen ist er vollkommen zugerüstet, um für uns einzustehen, um unser Stellvertreter zu sein, der sich an unsere Stelle stellen kann. Und das ist das Entscheidende, wenn wir an die Jungfrauengeburt, wie wir es nennen, denken. Jesus unterbricht auf der einen Seite die ganze Nachkommenschaft, die durch Sünde gezeichnet war, die Nachkommenschaft Adam. Später lernen wir es. Der zweite Adam, der zweite Mensch, der eine neue Menschheit schafft. Also Jesus unterbricht diese ganze gewöhnliche Abstammungslinie, in der wir alle stehen, weil er durch den Geist empfangen wird. Also Gott schafft hier etwas Neues. Aber andererseits nimmt er doch an unserem Fleisch und an unserem Blut teil. Er wird wie wir. Was hat es mit uns zu tun? Was hat es mit deinem Leben konkret zu tun? Wir sind alle anfällig dafür, in einem anderen Menschen festen Halt und Sicherheit für unser Leben zu finden. Vielleicht haben wir nicht alle, was wir manchmal einen Messias-Komplex nennen, die Neigung, Retter zu sein für andere, aber mehr Menschen vermutlich, als die, die einen Messias-Komplex haben, haben einen Komplex, denen die so einen Komplex haben, zu vertrauen. Wir sind alle geneigt, an Menschen unseren Halt in diesem Leben festzumachen, Sicherheit zu finden. Antworten zu finden auf die Fragen, die wir haben und letztlich einen Halt, der unser Leben irgendwie zusammenhält, einen Sinn in unserem Leben zu finden. Und deswegen können in dieser gefallenen Welt, in der wir leben, unsere Beziehungen auch so leicht, ja, auf tragische Weise ins Religiöse ausufern, weil wir bei anderen Menschen glauben, finden zu müssen, das, nach dem wir uns so sehr sehnen. Wir gehen so leicht zu anderen Menschen und fordern und erwarten von ihnen, dass sie unser Retter sind, auf die eine oder andere Weise. Aber das Problem ist natürlich, dass andere Menschen uns das niemals geben können, denn andere Menschen, wie wir, sitzen im selben Boot. Wir sind alle im gleichen Elend gefangen als Menschen. Wir sind alle unter der Sünde. Und diese Sünde macht uns alle gleich vor Gott. Und immer wieder neigen wir dennoch dazu, andere Menschen auf die ein oder andere Weise zu vergöttern oder sogar uns selbst zu vergöttern. Und damit finden wir doch nie die unerschütterliche Hoffnung, nach der wir uns alle so sehr sehnen. Kein Mensch, das sagt das Alte Testament auch immer wieder, kein Mensch kann einen anderen Menschen erlösen. Und dennoch, wenn wir auf Jesus schauen und auf seine Herkunft, dennoch sehen wir, dass unsere Erlösung letztlich von einem anderen Menschen kommen muss. Aber einem, der nicht nur Mensch ist. Einem, der Sohn Gottes ist. Der unsere unheilsame Geschichte zugleich betritt und unterbrechen kann. Der unsere unheilsame Geschichte zu einem Ende bringt und uns eine neue Geschichte bringt. Und das beginnt hier bei Maria. Deswegen ist die Jungfrauengeburt wichtig. Gott macht einen absoluten Neustart. Es ist ein weltverändernder Neuanfang. Also, Weihnachten ist besser als wir denken, weil es um ein einzigartiges Ereignis geht, das diese Welt verändert. Und es beginnt mit Gott. Und das führt uns direkt zum zweiten Grund. Weihnachten dreht sich um den wahren Gott. Man beachte mal, dass in der Begegnung zwischen dem Engel und Maria, die hier stattfindet, es nicht Maria selbst ist, die hervorgehoben wird. Wir wissen, dass gewisse Traditionen in der christlichen Kirche Maria ganz besonders betonen. Aber diese wenigen Passagen, in denen wir Maria kennenlernen, zeigen uns eigentlich, dass es gar nicht Maria selbst als Person ist, die hervorgehoben wird. In Vers 28 spricht der Engel ihr Gottes Gegenwart zu. Und nachdem sie sich darüber dann vermutlich vor lauter Schrecken wundert, sagt Gabriel, du hast Gnade bei Gott gefunden. Er spricht ihr Gnade zu. Maria ist zwar ausgesondert, um diese besondere Rolle zu erfüllen, Jesu Mutter zu sein, aber was sondert sie aus? Es ist Gnade. Gnade, die sie empfängt. Was ist Gnade? Gnade ist nicht Gottes Reaktion auf unsere Würde oder unsere Leistung. Gnade ist nicht Gottes Antwort auf unseren Verdienst. Gnade ist sein Unverdientes, uns zuvorkommen. Gnade bedeutet, Gott gibt uns das, was wir nicht verdient haben, ja sogar das, was wir verwirkt haben durch unser Leben. Es ist ein Geschenk. Also es ist der Gegenteil davon, was wir verdienen. Gnade bedeutet, Gott begegnet uns gerade da, wo wir gescheitert sind. Wo wir seinem Missfallen und seinen gerechten Ärger, seinen Zorn und seine Bestrafung verdient haben. Und wenn wir unsere Bibeln so lesen, dann weiß ich, dass wenn wir lesen Gnade und Barmherzigkeit und Erbarmen, all diese schön kirchlichen, dicken Wörter, dann überlesen wir sie so leicht, weil wir wissen, dass die Bibel so viel über Gnade spricht. Aber gerade diese Worte müssen uns immer wieder dazu antreiben, da stehen zu bleiben und darüber nachzudenken und darin zu erkennen, das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen einen Gott, der uns gnädig zuvorkommt, der uns unsere Schuld nicht zurechnet, der uns gnädig begegnet. Und der Engel verweist auch noch mehr zu Gottes Charakter, denn er benennt dann das Kind, er sagt, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Es war damals ein sehr üblicher Name. Und was bedeutet der Name Jesus? So viel wie Yahweh, also Gott rettet. Gott rettet. Und im Matthäusbericht lesen wir dann, wie der Engel Josef auch begegnet und ihm noch etwas mehr sagt. Er sagt, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und hier gleich zu Anfang der Evangelien, die uns das Leben und das Werk Jesu vor Augen führen, treffen wir den Gott der Bibel, den wahren Gott, der echte Gott, der lebendig ist und dieses Universum erhält in diesem Moment, in dem wir hier sitzen. Er ist ein Gott, der aus Gnade rettet. Ist es nicht wunderbar, von Anfang an dieser Erzählung so viel zu lernen über Gottes Gnade, über seine Rettung? Kennst du Gott also als den, der dich persönlich retten muss, aus Gnade? Wir neigen alle so dazu, dieses Wort Gott, das wir so schnell über die Lippen bringen, manchmal viel zu schnell, zu füllen mit allen möglichen Vorstellungen und Gottesbildern. Aber der Gott, mit dem wir es wirklich zu tun haben, ist der Gott, der uns aus Sünde retten muss. Und Wunder über Wunder, er will es tun. Er will es tun. Und wir lernen noch ein weiteres über Gott in diesem Abschnitt. Schaut nochmal auf Vers 35. Wir sahen da schon, dass diese einzigartige Geburt durch den Heiligen Geist geschehen wird. Und dieser Geist ist doch nicht nur irgendein herumschwebender Geist, sondern er ist die persönliche Kraft Gottes, des Allerhöchsten. Und durch diesen Geist kommt Jesus als Sohn Gottes in diese Welt. In anderen Worten, worauf will ich hinaus? Wir lernen hier in einem Vers den dreieinigen Gott kennen. Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Der Vater als der Urheber, als der Allerhöchste, von dem alles ausgeht. Der Geist, durch den er alle Dinge wirkt. Und das Ziel von all dem, Jesus. Und wenn du deine Bibel so liest und dich fragst, wo kann ich hier die Dreieinigkeit erblicken, dann sollten wir gar nicht so sehr nach expliziten, direkten Formulierungen dazu fragen oder schauen, sondern es ist immer derselbe Gott, der wirkt als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und deswegen sollte auch unsere Anbetung, unser Gottesdienst, unser Gebet, unsere Verkündigung immer diesen Fokus haben auf Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also Weihnachten ist besser, als du denkst, denn an Weihnachten dreht sich alles um den echten Gott. Und was haben wir nötiger als vergängliche und nichtige Wesen, die geschaffen sind und in allem abhängig sind, als Gott zu begegnen, dem Gott, der uns erschaffen hat und der dich mit deinem Namen kennt und in dem du allein wirkliches Glück und wirklichen Frieden empfangen kannst. Er ist an Weihnachten gekommen in unsere Welt. Und unser Abschnitt geht noch weiter, gibt noch mehr her. Deswegen schauen wir auf den dritten Punkt. Weihnachten, dritter Grund, führt zu einer ewigen Herrschaft. Wir sehen also, Jesus kommt auf übernatürliche Weise in die Welt. Aber die Ankündigung des Engels zeigt uns nicht nur, wie Jesus kommt, sondern auch wozu. Verse 32, 33 lese ich nochmal. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Also Jesus ist der große König, der all diese Verheißungen, David im Alten Testament, den größten König Israels, im Alten Testament, der diese Verheißungen erbt. Wir haben es gerade auch aus unserem Psalm schon sehr schön gesehen. Aber, wir übersehen es leicht, dieser Thron oder diese Thronfolge, diese Königsherrschaft als solche, steht gar nicht im Zentrum hier. Der Fokus ist nicht der Thron als solcher, sondern vielmehr Jesus selbst. Er wird groß sein. Er wird über das Haus Jakob, über Gottes Volk herrschen. Sein Königtum wird kein Ende haben. Und es versteht sich von selbst, wir müssen dafür kein eingängiges Geschichtsstudium absolvieren, dass das von keinem anderen Monarchen in der Geschichte der Welt jemals gegolten hat und jemals gelten wird. Denn wir wissen, ohne die Geschichte gut zu kennen, alle Regierungszeiten enden einmal. Und selbst wenn wir die biblische Geschichte lesen, sehen wir natürlich eine ganze Serie an Herrschern, die alle irgendwann ihr Ende gefunden haben. Reiche, die einander ablösen, um wieder von anderen Reichen abgelöst zu werden. Und wir müssen nicht nur auf politische Machtverhältnisse schauen, um zu sehen, wie vergänglich und endlich menschliche und weltliche Stärke ist. Die unausweichliche Realität, der wir nicht immer so direkt ins Auge sehen wollen und irgendwie auch nicht immer uns so bereit fühlen, ins Auge zu sehen, wenn wir ehrlich sind. Diese Realität ist, dass alle Dinge und auch dein Leben einmal vergehen wird. Jetzt gerade erst in den letzten paar Tagen habe ich mit meiner Familie einige Tage in Wien verbracht. Wunderschöne Stadt, wir waren in der Innenstadt, direkt im Herzen des ersten Bezirkes. Und es ist wirklich eine gewaltige Stadt. Und viel schöner, als ich es mir vielleicht hätte vorgestellt. Voller architektonischer Schönheit und Fülle. Und es gibt immer noch mehr zu entdecken. Und man fragt sich, wo nimmt es eigentlich ein Ende mit all diesen schönen Gebäuden? Und es ist manchmal schwer, wenn man sich diese Errungenschaften menschlicher Zivilisation vor Augen führt, wie endlich all das doch ist. Alles davon wird ein Ende finden. Nichts davon wird Bestand haben. Und lasst uns ehrlich sein, wenn wir etwas direkter in unser Leben schauen, All die schönen Dinge unseres Lebens werden einmal vergehen. Winterferien, Plätzchen backen, Weihnachtsmärkte, Bescherungen. Und nicht nur das, auch unsere jugendliche Stärke und die Weisheit des Alters, berufliche Meilensteine und Erfolge, Bildungserfolge, schöne Familienurlaube, Restaurantbesuche zu zweit. Ich muss gar nicht viel weitergehen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Alles wird einmal vergehen. Selbst Himmel und Erde, wie unser Herr Jesus Christus uns einmal sagt, werden vergehen. Und inmitten dieser vergänglichen Welt, in der wir leben, und inmitten unseres vergänglichen Lebens, das wir auf dieser Welt führen, richtet Gott in Jesus Christus ein niemals endendes Königreich auf. Und deswegen ist die Frage, die Weihnachten an dich und dein Leben richtet: Führst du dein Leben im Horizont dieses ewigen, niemals endenden Königreiches? Alles im Lichte dieses Königreiches zu sehen, und das ist ein entscheidender Punkt, macht die ganzen anderen Dinge, die so vergänglich sind in unserem Leben, nicht belanglos, sondern gibt ihnen erst ihre richtige Bedeutung. Ist das nicht oft das Problem, dass wir Dinge so absolut machen wollen in unserem Leben und sie damit eigentlich missbrauchen? Wenn wir alles im Lichte des ewigen Königreiches Jesus sehen, erst dann können wir unser Leben richtig verstehen. Also in dieser gewaltigen Ansage des Engels an Maria sehen wir einen weiteren gewichtigen Grund, warum Weihnachten besser ist, als es sich die Welt, die ohne Christus ist, sich auch nur zu erträumen wagt. In Jesus richtet Gott eine ewige Herrschaft auf. Und wie haben wir daran Anteil in dem, was das Johannesevangelium immer wieder beschreibt, als das ewige Leben? Und es gibt noch einen letzten Grund. Weihnachten ermöglicht zuversichtliche Ergebung. Und dafür lasst uns nochmal auf die Reaktion Marias schauen. Nach der Ankündigung des Engels fügt er in Vers 36 hinzu, dass ja auch Marias Verwandte, die alt war, einen Sohn erwartet. Und das gilt dann als Zeichen für Maria, dass nichts, was Gott tun wird, kraftlos sein wird. Und was für eine schöne Vergewisserung für Maria. Ich glaube, das gibt uns eine kleine Lektion für uns. Sollte nicht auch unser gemeinsames Leben als Gemeinde dazu dienen, das Werk Gottes im Leben anderer zu sehen, um dadurch ermutigt zu werden? Ich kenne die allermeisten von euch zu einem gewissen Grad und manche von euch schon relativ gut. Und ich kann versichern, dass hier unter uns viele Menschen sitzen, heute Morgen, in deren Leben Gott große Dinge getan hat, in der Vergangenheit und in deren Leben Gott im Moment große Dinge tut. Es ist ein unvergleichliches Vorrecht, das ich habe als Pastor, so nahe dabei zu sein, zu sehen, was Gott im Leben von anderen bewirkt. Aber für unser ganzes christliches Leben als geistliche Gemeinschaft sollte es doch Raum geben in unserem Leben, immer wieder die Augen dafür zu öffnen, was tut Gott im Leben des anderen. Und der Engel fasst dann wunderbar zusammen, warum Maria also so zuversichtlich sein kann. Er gibt diese Vergewisserung, Gott hat schon begonnen, so ein Werk zu tun bei Elisabeth. Und dann fügt er denn noch hinzu, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Ich hatte mir einmal kurz überlegt, die Predigt zu nennen, der Gott des Unmöglichen, denn kraftlos kann ja auch unmöglich übersetzt werden. Der Gott des Unmöglichen, denn das ist unser Gott, ein Gott des Unmöglichen. Der Gott, der an Weihnachten in Jesus in die Welt kommt. Und wenn das wirklich der Gott ist, mit dem wir es zu tun haben, wenn dieser Gott wirklich real ist und in dieser Welt handelt und in Jesus gehandelt hat, was für eine Reaktion ist dann angemessen? Wir sehen das in Marias Antwort. Was für ein Statement. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Das ist eine Zusammenfassung unserer angemessenen Haltung gegenüber Gott. Maria setzt sich Gott einfach nur aus. Sie sagt, ich weiß, wer ich bin vor dir. Ich bin die Magd, ich bin klein vor dir, aber ich habe dein Wort gehört und nach diesem Wort soll es mir geschehen. Sie setzt sich Gott aus, sie setzt sich Gottes Wort aus. Sie ist zufrieden mit allem, was Gott ihr zusagt. Kannst du das auch sagen? Bist du zufrieden, in Gottes Wort Ruhe zu finden? wie unruhig sind unsere Herzen so oft, möge er es uns ermöglichen, diese Antwort auf Gottes Wort zu geben. Sie stellt sich unter seinen Willen. Also die Botschaft von Weihnachten erlaubt es mir zu sagen, Gott, mach es mit mir nach deinem Wort. Egal was passiert, ich habe deine Gnade empfangen, ich habe gesehen, was du getan hast und das ist mir genug. Ich habe deine Erlösung erlebt und ich kann damit zufrieden sein, im Lichte deines Wortes zu leben. Wir haben diese Predigt begonnen mit diesem Statement, dass Weihnachten uns in Erinnerung ruft, wonach wir uns alle sehnen. All die Gründe, warum Weihnachten besser ist, als wir denken, laufen zusammen in dieser Person, in Jesus Christus selbst. Denn Jesus ist das Brot des Lebens, das allein unsere Seelen wirklich satt machen kann. Er hat sein Leben gegeben, um uns in ihm echtes Leben zu schenken und Anteil an dieser ewigen Herrschaft, Überwindung, Sieg. Und er gibt uns den Neuanfang, den wir brauchen. Das war unser erster Punkt. Er ist der wahre Gott und doch wahrer Mensch, unser zweiter Punkt. Er ist der ewige König, unser dritter Punkt. Und mit ihm können wir sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Herr, wir haben dein Wort empfangen, wie auch Maria damals. Mögen wir nun sagen, lass es geschehen nach deinem Wort. Mögen wir sagen, ich bin ein Knecht, ich bin eine Magd des Herrn. Lass es mir geschehen nach deinem Wort und Willen. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen nun unsere Aufmerksamkeit richten auf das Abendmahl, das wir heute Morgen gemeinsam als Gottes versammelte Familie feiern wollen. Der Herr Jesus Christus gibt uns nicht nur hörbare Worte, unsere Gottesdienste sind voller Worte, ich weiß, er gibt uns aber nicht nur hörbare Worte, sondern auch sichtbare Worte. Er gibt uns das Wort nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar und das tut er hier im Abendmahl an diesem Tisch. Hier begegnen wir unserem Herrn Jesus Christus durch Zeichen und Siege seines Werkes für uns. Was bedeutet es? Der Brot und der Wein oder Saft sind Zeichen von Jesu Leib und seinem Blut, mit dem er den Preis für unsere Schuld bezahlt hat. Gott ist ein gnädiger Gott und es zeigt sich darin, dass er uns, so wie wir es greifen können, mit unseren Händen und sehen können mit unseren Augen und fühlen können, dass er uns so begegnet und sogar schmecken kann. Und Begegnung ist das richtige Stichwort. Denn es ist eben nicht nur ein Zeichen, was wir hier sehen, Zeichen, das für etwas Größeres steht, Jesu Werk, sondern es ist auch ein Siegel, eine Versicherung aus Jesu eigener Hand, dass er durch seinen mächtigen Geist hier wirklich gegenwärtig ist. Jesus will uns wirklich durch Glauben begegnen und durch die Kraft seines Heiligen Geistes und uns stärken für unsere lange Reise in sein Reich, bis er eines Tages die Bedeutung dieses Mahles vollenden wird, wenn wir es wieder mit ihm feiern werden in seinem ewigen Reich. Durch unsere Sünde sind wir alle von Gott getrennt. Keiner ist gerecht, sagt uns die Bibel, auch nicht einer. Jeder einzelne von uns, egal wie wir heißen, wo wir herkommen, wie alt wir sind, welches Geschlecht wir haben, was hinter uns liegt und vor uns liegt. Wir alle haben von Natur aus Gottes Gericht verdient. Allein Christus kann uns retten. Allein er durch Glauben an ihn. Und wenn du zu Jesus Christus gehörst, eine Buße getan hast und dich im Glauben ihm angeschlossen hast, dann ist dieses Mal für dich. Dann ist dieses Mal für dich. Und wie zeigt sich das, wenn wir zu Jesus gehören? Es zeigt sich, dass wir uns seiner Gemeinde durch die Taufe sichtbar angeschlossen haben, hier oder in einer anderen Gemeinde. Und es zeigt sich in einem Glauben darauf, dass es nicht unsere eigene Kraft, nicht unsere Leistung ist, nicht unsere Würde, nicht die Stärke unserer Buße, nicht die Kraft, die wir selber aufbringen können, die uns rettet, sondern Christus macht uns würdig vor Gott. Er starb für unvollkommene Sünder, wie du und ich. Und zur gleichen Zeit ist dieser Tisch, den wir hier heute Morgen bezeugen, auch ein Warnzeichen. Er ist ein Warnzeichen für alle, die nicht in Christus sind. Wenn du meinst, Christus und sein Evangelium nicht zu brauchen, oder wenn du dich der Gemeinde noch nicht angeschlossen hast, wenn du auf Distanz gehst, oder wenn du an einer Sünde festhältst und dich weigerst, darüber Buße zu tun, dann bitten wir dich, dann bittet die Bibel dich, nicht an diesem Mahl teilzunehmen, nicht heute Morgen. Lass es dich zuerst auf Jesus hinweisen. Wir müssen ihn zuerst in seinem Wort empfangen, bevor wir ihn in diesem Mahl empfangen. Komm bitte gerne, jeder auf uns zu, auf Charles oder mich oder andere in dieser Gemeinde, dass wir gerne mit dir ins Gespräch kommen darüber, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, was die Bibel sagt. Wie schön wäre es, wenn wir in Zukunft dann gemeinsam an diesem Mahl teilnehmen können. Aber für die, die in Christus sind, ruft unser Herr Jesus selbst uns zur Gemeinschaft in diesem Mahl. Wir wollen nun noch einmal in eine Gebetszeit gehen und ich werde es mit einem stillen Gebet eröffnen, wo wir gemeinsam Gott begegnen können. Und dann werde ich es in einem lauten gemeinsamen Gebet abschließen. Lasst uns vor Gott reden. Gott, unser himmlischer Vater, Allmächtiger und Allerhöchster, wir rufen zu dir als deine Geschöpfe, wir rufen zu dir als deine Kinder und wir bitten dich, erhöre du unser Gebet. Wir kommen zu dir als die, die mit dir gebrochen haben, die willentlich gegen dich gesündigt haben, die heute hier stehen und sagen, wir sind nicht würdig, deine Kinder zu sein, wir sind nicht würdig, teilzuhaben an deinem Reich. Wir haben dich nicht geliebt, wie wir es hätten tun sollen, nicht unseren Nächsten geliebt. Wir haben dein Wort nicht geglaubt. Wir waren nicht wie Maria, die gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort. Wir wollten es nach unserem Wort geschehen lassen. Wir kommen zu dir und bekennen dir unsere Schuld. Wir befehlen dir uns neu an und sagen, Herr, hab Erbarmen über uns. Wir loben und preisen dich, dass wir heute Morgen daran erinnert werden, dass Jesus Christus unser Retter ist. Er es ist, der uns erlösen kann und der uns mit seinem einmaligen Werk durch sein Lebenssterben und Auferstehen schon Erlösung gebracht hat und der uns nun ausrichtet auf die Vollendung, wenn wir einmal bei ihm sein werden und uns auf dem Weg dahin stärkt. So beten wir nun, dass diese so gewöhnlichen Zeichen von Brot und Saft und Wein, dass du sie selbst gebrauchst zu außergewöhnlichen Zwecken in unserem Leben, um uns zu vergewissern in der Gemeinschaft, in der wir sind mit Jesus. Dass du uns tröstest und uns Kraft gibst für den Weg. Herr, dass du unseren Glauben, der so schwach ist, oft stärkst und uns an Christus alle Genüge gibst. Wir loben dich und danken dir, dass du unser Gott bist. In Jesu Namen. Amen. Der Jesus in der Nacht, der er verraten ward, nahm er das Brot. Er nahm das Brot, er dankte, brach es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Er reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wir wollen uns gemeinsam versammeln zum Abendmahl. Lasst uns wieder eine Schlange bilden, die sich in diese Richtung bewegt, mach hier etwas Platz und dass ihr hierher kommt und die Elemente von uns empfangt und dann euch wieder zu euren Sitzplätzen zurückbegebt für alle, die teilnehmen. Und ich bitte euch, die Elemente von Brot und Wein bzw. Saft bei euch zu behalten, dass wir gemeinsam daran teilhaben können. Ihr habt hier im äußersten Ring Saft
Und für all die, die Wein trinken wollen, alle anderen inneren Dinge sind Wein. Also Saft außen und Wein innen, und es ist allergenfreies Brot. So kommt nun, denn alle Dinge sind jetzt bereit.
Ja. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich. Christi Blut für dich vergossen. 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 Günther, Christi Blut für dich vergossen. Sabrina, Christi Blut für dich vergossen. 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 Brot, das wir brechen, ist uns Zeichen und Siegel, dass er uns wirklich liebt und sich für uns hingegeben hat. Lasst uns essen. Christi Blut, für uns aus Liebe vergossen, lasst uns trinken. Lass uns nochmal beten. Guter Gott, wir danken dir, dass wir sehen, hören und schmecken und fühlen dürfen, wie groß deine Liebe ist für uns, mit der wir diesen Gottesdienst begonnen haben aus dem Römerbrief, wo wir gehört haben, so haben wir denn Frieden mit Gott, da wir gerecht gemacht sind durch Glauben an Jesus Christus. Wir danken dir, dass es sein Werk ist, das uns rettet. Und das uns nicht nur einmal rettet, sondern uns dann den ganzen Weg in die himmlische Heimat führt. Und so bitten wir dich, stärke du uns, wenn wir nun von hier weggehen, dass wir sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Stärke du uns für den täglichen Weg, der noch vor uns liegt, dass wir ausharren und dass dieses Mal uns neu stärkt für jeden weiteren Abschnitt. Wir loben dich und danken dir in Jesu Namen. Amen. Und so wollen wir noch einmal aufstehen gemeinsam und unseren Gottesdienst beenden mit dem letzten Lied, das ihr findet unter der Nummer 92. Nun gehören unsere Herzen. Ein sehr passendes Lied in Antwort auf das Abendmahl. Lasst uns 1, 2 und 4 singen. Sorry.
ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld, das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewiger Huld. Nun in heiligem stille Schweigen stehen wir auf Golgatha, tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah, als der Freie war zum Knechte und der Größte ganz gering, als für Sünder der Gerechte in des Todes Nacken ging. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha, die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen ja, ja, wir danken deinen Schmerzen, ja, wir preisen deine Treu, ja, wir dienen dir von Herzen, ja, du machst einst alles neu.
Und bis dahin, wo er alle Dinge neu machen wird, geht mit dem Segen unseres dreieinen Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes unseres Vaters und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes sei und bleibe mit uns jetzt und für alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen.
Can you say that? Get this back.
Eine kurze Erinnerung noch. Wie ihr seht, haben wir heute zum ersten Mal wiederverwendbare, nicht wegschmeißen bitte, wiederverwendbare Becher benutzt. Deswegen wäre es schön, wenn ihr sie irgendwie sammelt und sie an Adrian zurückgebt. Vielen Dank.
Ja, vielleicht, ich weiß nicht, was Adrian hat, vielleicht seine eigene, aber...